Zu Beginn bete ich noch mit euch. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen, wo wir als deine Kinder zusammenkommen können. Danke, Herr, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, dass du uns ganz neu gemacht hast. Du hast uns aus der Welt gerissen und hast uns in deine Welt gezogen. Wir dürfen nun deine Kinder sein. Du hast uns errettet durch Jesus Christus. Und tagtäglich arbeitest du nun an uns, dass wir deinem Sohn Jesus immer ähnlicher werden. Herr, ich danke dir dafür. Und so sprichst du auch heute Morgen durch dein Wort zu uns. Und ich bitte dich darum, segne diese Predigt, dass dein Wort verkündet wird. Nur wenn du durch mich redest, kann dein Wort verkündet werden und ja, meine Geschwister berührt werden. Herr, du kannst schenken, dass ja, dein Wort tief in die Herzen eindringt und ja, du in unseren Alltag lenkst und führst und veränderst. Herr, ich danke dir dafür. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir haben eben drei wunderbare Lieder gemeinsam gesungen, die Gottes treue Liebe zu uns zum Ausdruck bringen, die seine Allmacht als Vater beschreiben, wie er für uns sorgt, wie er für uns da ist und sich um unser Leben kümmert. Und passend dazu habe ich drei Fragen für euch mitgebracht. Genau, die erste Frage: Glaubst du, dass Gott dich liebt, wie er seinen Sohn Jesus Christus liebt? Ihr könnt gerne antworten. Glaubst du das? Okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet. Okay, versuchen wir es mit der nächsten Frage. Glaubst du, dass Gott dir alle Schuld durch Jesus Christus für immer vergeben hat? Ja, genau. Das. Ach so, ja. Irgendwie ist Justus schon ein bisschen weiter als ich. Ich bin eigentlich noch bei der schwarzen Folie. Okay. Und die dritte Frage: Glaubst du, dass Gott dich völlig verändert? Okay. Ja, ist auch schon ein bisschen Sicherheit dabei, aber noch so ein bisschen zögern. Ja, in unserem Alltag kommen uns manchmal Zweifel. Vielleicht, wenn wir eben merken, dass wir immer wieder an den gleichen Sünden arbeiten, dass wir immer wieder in die gleichen Muster hineinfallen. Und wenn wir dann vielleicht auch noch andere Gläubige betrachten, dann kommt so ein bisschen das Gefühl hoch, irgendwie geht es bei mir nicht so richtig im Glauben voran. Und ja, dann kommen Fragen hoch, Zweifel. Bin ich wirklich errettet? Oder wir zweifeln sogar an Gott und sagen, naja, ist Gott wirklich so mächtig, dass er Menschen komplett verändern kann? Diese Zweifel betreffen eigentlich den grundlegenden Schritt unseres Glaubens, den eben jeder von uns braucht, damit wir gerecht vor Gott sind, damit wir in alle Ewigkeit bei ihm sein können. Und diesen Schritt, wir nennen ihn meistens Bekehrung oder auch Wiedergeburt, darüber wollen wir heute nachdenken. Und obwohl es so eine entscheidende Sache unseres Glaubens ist, herrscht viel Verwirrung um dieses Thema. Die Bekehrung wurde schon häufig falsch verstanden oder auch falsch erklärt. Wir erinnern uns da zum Beispiel an den Kampf zwischen Martin Luther und der katholischen Kirche. Die Kirche vertritt ja bis heute die Ansicht, dass man eben nur durch die katholische Kirche Errettung erlangen kann, wenn man eben die heiligen Sakramente über die Kirche empfängt. Aber Martin Luther und seine Mitstreiter, die brachten wieder die Wahrheit ans Licht. Sie lehrten, dass die Rettung allein durch Christus geschieht, der sich allein im Wort Gottes offenbart und allein aus Gnade Menschen durch allein den Glauben gerettet werden. Und darum gebührt Gott allein alle Ehre. Ja, durch die Reformation kam sozusagen Licht in die dunkle Zeit des Katholizismus. Und die Menschen erkannten nun wieder klar, dass sie als Sünder völlig hilflos waren und dass sie völlig abhängig waren von der Gnade in Christus. Aber leider wurden diese klaren Wahrheiten seit der Reformation wieder etwas verwässert. Deswegen auch die Zweifel, die wir manchmal haben. Es gibt da einige Beispiele für diese Verwässerung. Ich möchte mal eins herausgreifen, was uns vielleicht so ein bisschen bekannt ist, was wir vielleicht schon mal erlebt haben. Es gibt Gemeinden, die zum Beispiel versuchen, Menschen zu manipulieren und, sage ich mal, die Bekehrung ganz praktisch zu gestalten. Sie organisieren besonders emotionale Gottesdienste und drängen förmlich den Gast, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt im Gottesdienst eben die Hand zu heben oder ein Gebet nachzusprechen. Das an für sich ist noch nicht verkehrt, aber das Problem ist, dass sie eben das Thema, das zu einer Bekehrung eine grundlegende Wesensveränderung gehört, dass das unterschlagen wird. Das wird, sag ich mal, hinten runterfallen gelassen. Und auch später werden diese Menschen in dem Sinne nicht betreut, dass diese grundlegende Lebensveränderung stattfinden muss. Und so geschieht es, dass Menschen eben meinen, sie seien tatsächlich wiedergeboren, aber in ihrem Leben gibt es gar keine grundlegende Veränderung. Und bei solchen Verwirrungen müssen wir fragen, was ist denn nun eigentlich wahr? Was passiert jetzt bei einer Bekehrung? Wie verändert sich ein Mensch, wenn Gott in sein Leben eingreift? Das Thema der heutigen Predigt lautet: Begegnet dir Jesus, wirst du ein neuer Mensch. Und es ist eben wichtig zu schauen, was die Bibel dazu sagt. Denn sonst könnte es irgendwann auch sein, dass bei uns in der Gemeinde Menschen sozusagen mitschwimmen und die Bekehrung gar nicht richtig verstanden haben. Die wissen gar nicht, was es eigentlich bedeutet, Christus anzugehören. Sie schauen auf irgendein Ereignis zurück, was in ihrem Leben mal stattgefunden hat, wie eben so ein Gebet oder dass sie die Hand gehoben haben. Aber das war es dann auch. Es gab keine Veränderung. Und so halten sie dieses Ereignis für eine Bekehrung und sind nie wirklich zum Glauben gekommen. Zudem ist es auch wichtig für uns Gläubige, dass wir hin und wieder mal wieder auf unsere Bekehrung zurückschauen und darüber nachsinnen, wie sie verlaufen ist, wie unser Herr dort gehandelt hat. Denn das kann uns Frieden geben, wenn eben Zweifel in uns hochsteigen. Wir wollen heute verstehen, wie Gott wirklich errettet. Anhand von drei Schritten werden wir sehen, wie die Errettung abläuft. Der erste Schritt: Feindschaft gegen Jesus. Der zweite Schritt: Begegnung mit Jesus. Der dritte Schritt: Veränderung durch Jesus. Und wir betrachten eben diese Schritte, damit du diese völlige Verwandlung, die eben bei der Bekehrung geschieht, auch richtig verstehst. Und dazu werden wir uns Apostelgeschichte 9 ansehen. Dort wird uns ja auf dramatische Weise die Bekehrung von Saulus zu Paulus vor Augen geführt. Aber bevor wir zur Apostelgeschichte kommen, lese ich euch einen Text aus 1. Timotheus 1, die Verse 15 und 16. Und da schreibt eben dieser Paulus, von dessen Bekehrung wir heute lernen wollen, da schreibt dieser Paulus an seinen Schüler Timotheus Folgendes: Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies, zum Vorbild für die, welche an ihm glauben werden, zum ewigen Leben. Ja, warum lese ich euch diese Bibelstelle? Viele sagen, dass diese Bekehrungsgeschichte vom Saulus zum Paulus eine sehr außergewöhnliche Geschichte ist. Aber Paulus sagt hier in 1. Timotheus 1, Vers 16, das, was an mir geschehen ist, ist ein Vorbild für alle. So wie Gott an Paulus gehandelt hat, so handelt er an jedem Menschen, den er errettet. Die Bekehrung von Paulus ist also nicht etwas Besonderes, sondern sie ist ein Beispiel dafür, was Errettung bei jedem Einzelnen bedeutet. Und jetzt kommen wir zur Apostelgeschichte, Kapitel 9. Ich lese die Verse 1 bis 18. Saulus aber schnaubte noch immer Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem Hohenpriester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges waren, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemanden sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn dann nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Hananias! Er aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat im Gesicht einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend würde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Hananias aber ging hin und kam in das Haus und legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt würdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Wir betrachten nun den ersten Schritt bei einer Bekehrung, Feindschaft gegen Jesus. Saulus begegnet uns das erste Mal, als er der Steinigung von Stephanus zustimmte. Und in Apostelgeschichte 8, Vers 3 erfahren wir noch mehr von ihm. Dort steht, Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Saulus wollte alles zerstören, was von dem Glauben der Christen da war. Wir sehen hier einen Mann, der förmlich in Rage gerät und mit Eifer für seine Religion kämpft. Unaufhörlich strengt er sich an, sein Volk und seine Religion von diesem scheinbar falschen Glauben der Christen zu befreien und eben auch sein Volk und seine Religion davor zu schützen. Und in unserem Abschnitt in Apostelgeschichte 9, 1 und 2 sehen wir dann, dass Paulus von diesem Eifer nicht ablässt, dass es nicht nachlässt. Wir lesen hier, Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges waren, fand, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führte. Saulus war hier kein Unbekannter. Als angesehener Pharisäer ist er die Pharisäerschule durchlaufen. Und nun bekam er die volle Autorität zugesprochen, diesen Glauben der Christen zu stoppen. Und es hat auch den Anschein, dass Saulus in gewisser Weise in Jerusalem schon erfolgreich war und nun quasi umherblickte, wo kann ich noch Christen erwischen? Und deswegen ja, war er auch eben bereit, diesen Weg auf sich zu nehmen, diese mehrtägige Reise von über 200 Kilometern nach Damaskus. Er wollte um jeden Preis diese Sekte, die sich da ausbreitete, diese Sekte der Christen, er wollte das verhindern, dass das weitergeht. Aber was Saulus zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, sein ganzer Eifer war gegen Gott gerichtet. Und so, wie Saulus hier beschrieben wird, in seinem Kampf gegen Gott. Ja, liebe Geschwister, so wart auch ihr, bevor ihr ein Kind Gottes wurdet. Ja, wahrscheinlich wart ihr nicht so voller Wut gegen Christen oder wart so voller Eifer dabei, Christen Leid zuzufügen. Aber ihr wart gegen Gott. Du hast dein Leben für dich und für deine Ideale gelebt und was Gott dazu meinte, das war dir damals völlig egal. Die Bibel sagt es sehr klar, dein Wesen war absolut verdorben. Das macht uns Gott eben in Römer 3, Vers 12 deutlich. Dort heißt es, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Wir sehen, vor Gott gibt es keine Grauzonen. Entweder du gehörst zu den Gerechten oder du gehörst zu den Ungerechten. Die Bibel bezeugt das eindeutig. Vor der Bekehrung geht jeder Mensch den gleichen gegen Gott gerichteten Weg. Und dieser Lebenswandel, der war in keinster Weise akzeptabel. Aus Gottes Sicht waren wir alle völlige Feinde Gottes. Und Jesus selbst sagt es in Matthäus 12, Vers 30 deutlich. Dort heißt es, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Seht ihr, es gibt keinen neutralen Boden. Es gibt nur einen mit Jesus oder einen gegen Jesus. Vielleicht denkst du, naja, aber Saulus, der war doch wirklich schlimm, der war doch wirklich böse. Aber die Bibel bezeugt uns, du warst es auch. Vielleicht neigst du dazu, dir dein Leben vor deiner Bekehrung in gewisser Weise schön zu reden, so nach dem Motto, na, eigentlich war ich doch kein schlechter Mensch, oder? Aber Gottes Wort macht uns klar, das ist falsch. Jede Sünde, egal wie klein sie auch ist, ist vor Gottes Augen ein großes Verbrechen. Aus Gottes Sicht unterscheidet sich kein Mensch von dem allerschlimmsten Verbrecher, der momentan im Gefängnis sitzt. Beide sind von Natur aus rebellisch gegen Gott. Und darum beschreibt die Bibel auch so deutlich den Gottlosen als jemand, der tot ist in seinen Sünden, der ein Kind des Satans ist, der verfinstert ist in seinem Verstand. Liebe Geschwister, das ist eine wichtige Wahrheit für das Verständnis der Bekehrung. Denn wer eben nicht begreift, wer der Mensch war, der versteht auch die Rettung nicht. Wenn du nicht begreifst, dass du vor der Errettung ein Feind Gottes warst, dann wirst du die Bekehrung als eine Art Verbesserung, als eine Art Feintuning verstehen und nicht als eine völlige Veränderung, so wie sie eigentlich ist. Hast du erkannt, dass du vor deiner Bekehrung wie Saulus warst? Ein ungezähmtes Biest, das gegen Gott ankämpft. Denn so warst du, bevor Christus in dein Leben getreten ist. Und so bist du auch heute noch, wenn du Christus nicht als Herrn und Retter erkennst. Aber das Wunderbare ist, Jesus belässt dich nicht in diesem Zustand. Wir sehen den zweiten Schritt der Bekehrung, Begegnung mit Jesus. Lest mit mir zusammen die Verse 3 und 4 aus Apostelgeschichte 9. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte
Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich?
Saul hatte sein Ziel schon fast erreicht, da erlebte er ganz plötzlich die volle Wucht der Herrlichkeit Christi. Und das ist kein Wunder, dass selbst so ein selbstbewusster, so ein stolzer Mann wie Saulus so reagierte, wie es uns hier beschrieben ist. Er fällt hin. Dieses Hinfallen, das sehen wir öfters in der Bibel, wenn eben die Herrlichkeit Gottes auf einen Menschen trifft. Zum Beispiel in Jesaja, der vor dem Thron Gottes steht und einfach nur hinfallen kann. Uns wird es in der Offenbarung beschrieben, als Johannes vor dem verherrlichten Jesus steht und einfach nur niederfallen kann. Und so war es bei Paulus auch. Und als er so niederfiel, hörte er den Vorwurf Jesu: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saul ist verwirrt und er fragt in Vers 5: Wer bist du, Herr? Und Jesus hätte hier mit allem Möglichen antworten können. Er hätte zum Beispiel sagen können: Ich bin der Messias, der im Alten Testament angekündigt wird. Aber er sagt: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Saulus hatte die Nachfolger Jesu verfolgt, eingesperrt und auch umgebracht. Es ging ihm darum, das Judentum zu schützen. Und darum wollte er vollenden, was mit der Kreuzigung Jesu angefangen hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt ging er felsenfest davon aus, dass dieser Jesus tot ist. Aber nun spricht dieser Jesus aus diesem Licht, aus dieser göttlichen Herrlichkeit zu ihm. Und damit verändert Jesus alles. Er macht ihm klar: Du bist eben nicht auf dem Weg Gottes, wie du dachtest. Du bist auf einem ganz eigenen Weg. Du verfolgst nicht Gottes Willen, du verfolgst den Willen Satans. Und nun war Saulus klar: Jesus lebt. Und er ist tatsächlich der Messias und er greift jetzt gerade ein. Die Welt von Saulus brach vollständig zusammen. Hier ist eben kein Stolz mehr, kein Selbstbewusstsein mehr. Hier ist ein zerstörter Mann mit einer zerstörten Mission. All das, was er sich aufgebaut hatte, alles, wonach er strebte, hat sich als falsch erwiesen. Wenn Christus dich ruft, ist das wahrscheinlich nicht so ein dramatisches Ereignis wie bei Saulus. Du brauchst nicht auf ein Licht aus dem Himmel warten. Aber wenn Christus dich ruft, dann zerstört er deine Welt. Dann werden die Werte, wonach du gelebt hast, knallhart verändert. Was vorher richtig schien, ist plötzlich falsch. Jeder, der zum Glauben kommt, der kann sagen: Ich habe Gott erkannt. Ich habe Jesus erkannt. Ich habe verstanden, dass er der Herr ist. Ich habe verstanden, dass er der einzige Weg zu Gott ist. Er starb für meine Sünden. Jesus ist alles und ich bin nichts. Mein bisheriges Leben ist nichts wert. Das ist wahrer Glaube. Wir müssen das verstehen. Es gibt hier keine Abkürzungen, kein "Ich bete ein Gebet nach" oder "Ich hebe die Hand und dann bin ich errettet." Du musst dich selbst und vor allem musst du Christus erkennen. Du musst sagen können: Er ist der Herr, er ist der Retter und ich unterwerfe mich ihm. Und hier ist der Punkt, wo sich wahrer Glaube vom Falschen unterscheidet. Es gibt eben so manchen, der gedacht hat, er könnte Jesus so als Beifahrer in seinem religiösen Lebensweg einfach so mitnehmen. Der gedacht hat, es ist ganz in Ordnung, wenn ich Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst komme und hin und wieder Bibel lese und hin und wieder bete. Aber das ist nicht alles. Kannst du wie Paulus sagen: Ich habe Jesus erkannt? Das ist nämlich der wahre Glaube. Ein Glaube, in dem es keinen Widerstand gegen Gott mehr gibt und keine Selbstverwirklichung, sondern man kapituliert vor Gott. Man lässt Jesus über sein Herz regieren. Und man versteht, dass es im Leben nur noch um Jesus geht. Lasst uns zusammen noch die Verse 6 bis 9 lesen. Doch steh auf und geh in die Stadt,
und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemanden sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts, und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht.
Saulus zieht verändert in Damaskus ein. Der selbstbewusste, stolze Christenverfolger war gedemütigt. Er ist blind und abhängig von anderen Menschen. Er ist in einem Schockzustand. Er kann nicht essen, er kann nicht trinken, denn sein vorheriges Leben, alles, was er sich aufgebaut hatte, war jetzt kaputt. Wenn Gott dich an diesem Tiefpunkt deines Lebens führt, wenn du weinst über deine alte Vergangenheit, wenn du verstehst, dass du alles, was du bisher getan hast, dass das gegen Gott gerichtet war, dann ist es so wunderbar. Gott lässt dich nicht dort stehen, sondern er gibt dir eine neue Perspektive. Und das führt uns zum 3. Schritt bei der Bekehrung: Veränderung durch Jesus. Lest mit mir die Verse 10 bis 14. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung: Hananias! Er aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet, und er hat in der Erscheinung einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend wird. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er die Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Wir sehen in diesem Abschnitt, dass der Jünger Hananias Bedenken hat. Saulus und seine Taten waren überall bekannt. Und wahrscheinlich würde es uns doch genauso gehen. Wir würden doch auch denken, naja, ob dieser Saulus tatsächlich zum Glauben gekommen ist, vielleicht will er sich nur in die Gemeinde Jesu einschleichen, um uns dann nachher besser verfolgen zu können. Wer weiß das schon? Jeder in Damaskus wusste, dass Saulus die höchste jüdische Autorität hatte. Er hatte die Erlaubnis bekommen, alle Christen aufs Schärfste zu verfolgen. Und wegen dieser Bedenken antwortet Gott in den Versen 15 und 16. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Gott sagt hier, dass dieser Saulus jetzt zu seinem auserwählten Werkzeug Gottes werden soll. Paulus, der Verfolger Jesu, wird nun Jesus verkündigen. Die vorherige Bedrohung der Christen wird nun zu einem Glaubensbruder, zu einem Werkzeug Gottes. Und noch mehr, Paulus wird selbst für den Namen Jesu leiden müssen. Der Verfolger wird selbst zum Verfolgten. Wir sehen hier eine 180-Grad-Wendung. Und diese Wendung erlebt tatsächlich jeder, der wahrhaftig zum Glauben kommt. Denn wer wahrhaftig zum Glauben kommt, der wird von Christus total verändert. Jemand, der zuvor in Unzucht gelebt hat und dem das völlig egal war, was das moralisch bedeutet oder was Gott dazu sagt, der wird nun nach Reinheit streben. Der, der vorher gelogen hat, ohne mit der Wimper zu zucken, der wird nun nach Wahrheit streben. Der Habsüchtige, der alles zu sich gesammelt hat, wird nun nach Freigebigkeit streben. Das ist eine Wesensveränderung, die übernatürlich ist.
die man eben nur so erklären kann, dass Christus allein gewirkt hat. So war es doch auch bei Saulus. Niemand hätte ihn von seiner Rage gegen die Christen abbringen können, außer die Begegnung mit Jesus. Und denk daran, wie du vor deiner Bekehrung warst. Niemand hätte dich doch davon abhalten können, dein Leben nach deinen Vorstellungen angenehm zu gestalten, durch Unmoral, durch ausschweifenden Luxus, wäre Jesus nicht in dein Leben getreten. Niemand könnte einen Homosexuellen aufhalten, seine Begierden auszuleben, außer Christus, der total und grundlegend verändert. Merkst du, dass du nicht der gleiche bist wie vorher? Kannst du, wie Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 sagen, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und darum kann auch Jesus zu Nikodemus in Johannes 3, Vers 3 sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Der Glaube an Jesus bedeutet eine totale Veränderung. Jemand wird komplett neu. Der alte Mensch stirbt und ein neuer Mensch wird geboren. Das, was dich vorher angewidert hat, das erfreut dich jetzt. Deine Wünsche, die dich angetrieben haben, sind dir plötzlich nicht mehr wichtig. Es geht nur noch darum, um Jesus, um seinen Willen. So wie eben auch Paulus in Philipper 1, Vers 21 sagt, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Merkst du auch, wie du Verlangen danach hast, ihn, Jesus, deinen Herrn und Retter, kennenzulernen, Beziehungen mit ihm zu haben? Das macht Gottes Gnade mit dir. Und deshalb erinnere dich an deine Bekehrung, was der Herr Großes an dir getan hat. Erinnere dich an diese Momente, wenn du eben Zweifel hast, und mach dir klar, dass diesen Moment der Bekehrung, dass das niemals rückgängig gemacht werden kann. Denn genauso wie eben ein Neugeborener nicht zurück in den Mutterleib der Mutter schlüpfen kann, so kann jemand, der wahrhaftig gläubig ist, nicht zurück ins alte Leben kehren. Er kann nicht zurückkehren. Es ist unmöglich. Einmal neugeboren, immer neugeboren, völlig verändert, völlig neu. Und wenn du heute hier sitzt und eben für dich merkst, irgendwie fehlt mir was, ich habe eigentlich noch gar keinen richtigen Frieden mit Gott, dann lass nicht länger auf dich warten. Glaube an Christus, erkenne ihn und kehre um von deinem alten Leben. Wir sehen an der Bekehrung von Paulus aber auch, dass Christsein mit Kosten verbunden sind. Unser Herr kündigt in Vers 16 an, dass Saulus für den Namen Jesu leiden wird. Und Christus nachzufolgen bedeutet auch für uns Leid. Nach 1. Petrus 1, 6 und 7 ist Leid sozusagen eine Bewährungsprobe des Gläubigen, wodurch sich eben klar macht der Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen. Leid ist ein ständiger Begleiter im Leben eines Christen, bis er eben die Ewigkeit erreicht hat. Du kannst dir da so einen Sportler vorstellen, der alles daran setzt, erfolgreich zu sein. Er wird seine Freunde, die Freuden des Lebens, zurückstellen. Er wird im Training und im Sport Schmerzen verspüren. Er wird sogar auf leckeres Essen verzichten. Und so ist eben auch ein Christ, der bereitwillig leidet im Kampf gegen die Sünde, weil er weiß, was ihn Besseres erwartet. So ist ein Christ, der bereitwillig leidet, wenn andere ihn verachten. Denn er weiß, welch eine Herrlichkeit ihn bei Gott erwarten wird. So ist ein Christ, der bereitwillig leidet, wenn er Nein zu weltlichen Freuden sagt. Denn er weiß, wie großartig sein Herr ihn später beschenken wird. Jesus macht von Anfang an deutlich, dass das Leben als Christ ein steiniger Weg ist, der aber zu einem herrlichen Ziel führt. Es sind immer wieder harte Arbeit und viele Mühen erforderlich. Aber daran wird eben deutlich, dass du nicht mehr derselbe bist wie vor deiner Bekehrung. Christus hat dich total verändert. Nachdem Gott erklärt hat, dass er eben Saulus zu einem Werkzeug machen will, sind die Bedenken von Hananias beseitigt. Und wir lesen ab Vers 17. Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Hier ist ein wunderbarer Moment. Der Verfolgte kann dem ehemaligen Verfolger die Hände auflegen und sogar sagen: Mein Bruder. Ist das nicht ein Wunder? Ein Wunder, das nur Jesus wirken kann. Hananias bekam ja direkt von Gott quasi die Bestätigung, dass Saulus von Gott verändert wurde. In dem Text, den wir heute nicht lesen werden, in den Versen 19 bis 30, wird an dem Verhalten von Saulus aber deutlich, dass es drei Merkmale gibt, die ihm darauf hinweisen, dass er von Gott total verändert wurde. Und das war auch wichtig so, damit eben auch die anderen Jünger sehen konnten, dass dieser Paulus tatsächlich gläubig ist, damit sie auch ihre Zweifel überwinden konnten, weil sie kannten ihn ja eigentlich noch als Verfolger und sie brauchten eben diese Bestätigung durch sein Handeln. Und auch hier sehen wir, wenn Christus in dein Leben kommt und dich total verändert, dann wird das für jeden Außenstehenden in deiner Umgebung deutlich zu erkennen sein. Ein Merkmal sehen wir zum Beispiel in den Versen 19 und 26. Daran, dass Paulus eben die Gemeinschaft der Jünger suchte und sich ihnen anschließen wollte. Und das macht deutlich, was wir an vielen Stellen sehen, dass im Reich Gottes es keinen Gläubigen gibt, der losgelöst von den anderen Christen versucht, Jesus nachzufolgen. Wahre Gläubige, die streben immer nach Gemeinschaft mit denen sie eben den Glauben teilen. Und so ist diese Geschwisterliebe innerhalb der Gemeinde Jesu ein grundlegendes Merkmal eines wahren Christen. Und in Vers 20 lesen wir von einem weiteren Merkmal der totalen Veränderung durch Christus. Paulus verkündet nun Jesus als den Sohn Gottes. Und dabei ist sein Bekenntnis so klar und so treu zum Evangelium, dass später Barnabas in Vers 27 das vor den Aposteln bezeugen kann. Und auch hier sehen wir, als Christen teilen wir das Evangelium mit anderen Menschen. Wir bekennen uns zu Christus. Und noch ein drittes Merkmal, was wir an Saulus sehen, dass ein Christ um Jesu Willen leidet. Wir hatten ja schon gesehen, Gott hatte es Paulus verheißen und er verheißt es auch uns. Und bei Saulus sehen wir es dann in den Versen 23 und 29, dass er aufgrund seiner Dienste für Christus sowohl in Damaskus und später auch in Jerusalem um sein Leben fürchten musste. Er musste fliehen. Und an diesen ganzen Merkmalen wird deutlich, dass Jesus das Leben eines Menschen, dass er da hineingetreten ist und dass er das verändert hat. Und auch hier ist wieder eine Wahrheit, die wir verstehen müssen und an der wir festhalten müssen. Es ist einfach, Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, sich hier einfach hinzusetzen, die richtigen Lieder mitzusingen, auch das ein oder andere Richtige zu sagen, aber mit dem Herzen sind wir ganz woanders. Das Wort Gottes macht eben deutlich, so einfach ist es nicht. Wenn du wirklich Christ bist, wird sich das in deinem ganzen Leben beweisen. Durch deine Liebe zu Christus, die opferbereit ist und aus deinem Herzen heraussprudelt. Durch ein Bekenntnis, das deutlich zeigt, du hast verstanden, wer Jesus Christus ist und dass er der einzige Weg zur Errettung ist. Und außerdem wird es sich daran zeigen, dass du bereit bist, auch für deinen Herrn Jesus zu leiden. So sieht das Leben eines Christen aus, der nicht nur von Gott oder von Jesus gehört hat, sondern von jemandem, der sagen kann, ich habe ihn persönlich erkannt. Und so verändert Jesus den Menschen. Das ist wahrer Glaube. Das ist ein Glaube, den ein wahrer Christ hat und lebt. Liebe Geschwister, so ein übernatürliches Werk Gottes, das ist das, die Bekehrung. Aber das ist auch die Hoffnung, die wir haben, dass jemand, der zum Glauben kommt, völlig von Gott verändert wird. Der Feind Gottes wird zu einem Freund Gottes. Und jetzt lass uns nochmal an die Fragen vom Anfang zurückdenken, die ich gestellt habe. Glaubst du, dass Jesus Menschen verändert? Glaubst du, dass Jesus Sünder zu Heiligen macht? Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Wenn du Christ bist, dann erinnere dich an die Bekehrung jeden Tag, gerade wenn Zweifel dich befallen. Er hat dich neu gemacht. Und wenn du Christus noch nicht kennst, dann sei heute ermahnt. Jesus muss dich neu machen. Es geht nicht anders. Und deshalb glaube, kehre um, ordne dich diesem einzig wahren Gott unter. Amen. Ja, ich lade ein zu einer Gebetsgemeinschaft und wir schließen sie mit dem Vaterunser ab. Lasst uns aufstehen und gemeinsam das Gebet unseres Herrn Jesus sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich segne euch noch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ja, wir setzen uns noch einmal. Ja, eine herzliche Einladung, im Anschluss an den Gottesdienst noch ein bisschen Gemeinschaft zu haben. Wir haben ja auch unser Gebetsteam, was für euch bereitsteht. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit die Ältesten ansprechen, wenn Bedarf da ist. Ja, einen schönen Sonntag euch noch. Und wir hören jetzt auf ein Passludium.